Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pedico-Akademie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiterwachsen als Kita-Fachkraft. In dem heutigen Expertinnen-Interview haben wir mit Janine Schier gesprochen. Janine ist staatlich anerkannte Logopädin, Therapeutin für frühkindliche Ess- und Sprechstörungen und Stimmpräventionstrainerin. Gemeinsam haben wir uns mit dem wichtigen Thema Sprachentwicklung beschäftigt. Wir haben darüber gesprochen, wie Sprachentwicklung in den ersten Lebensjahren funktioniert, wie Fachkräfte Störungen erkennen können und welche Methoden und Leitfäden im Kita-Alltag helfen. Außerdem ging es um die Rolle digitaler Medien und darum, wie die Zusammenarbeit mit Eltern bei diesem Thema gelingen kann. Freu dich auf viele praktische Impulse und hilfreiche Tipps für deinen Kita-Alltag.
Herzlich willkommen, Janine, hier im Podcast.
Hallo.
Sag mal, warum ist dir das Thema Sprachentwicklung so wichtig? Sprachentwicklung, Sprachförderung.
Naja, ich bin seit über 20 Jahren als Logopädin tätig und habe im Laufe dieser Zeit eben auch gemerkt, dass das ein Thema wird, was irgendwie immer brennender ist, weil es immer mehr Kinder gab, die Bedarfe haben nach Sprachtherapie. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, wie kann ich halt einfach mehr Leute mit ins Boot kriegen, weil immer nur eine Einzeltherapie oder manchmal eine Gruppentherapie, die Kinder kommen oft zu spät. Und das ist in Deutschland werden Therapien oft erst frühestens ab 5 aufgeschrieben. Es gibt Kinderärzte und Kinderärzte, die machen das schon früher, aber so der Tenor ist eigentlich so frühestens ab 5. Ich beschäftige mich mit den ganz Kleinen, mit den Kindern von 0 bis 3 und möchte gerne weitergeben, dass das eben, dass da die Sprachentwicklung beginnt. Ja. Ne, sie fängt im Mutterleib an. So. Ja. Und mir wäre das total wichtig, dass die Personen, die tätig sind, die pädagogischen Fachkräfte, die die jeden Tag sehen, die mitkriegen, wie sie sich entwickeln, die beobachten, wie sie sich in ihren anderen Bereichen entwickeln und so weiter, dass die Personen Bescheid wissen, wo startet eigentlich die Sprachentwicklung. Und wie kann ich sie adäquat begleiten, ohne groß irgendwelche Programme zu machen, sondern ganz normal im Alltag, ganz nebenbei und sie unterstützen in ihrer Sprachentwicklung, ohne fördern zu müssen. So. Ja. Denn ich denke, so können wir am meisten präventiv arbeiten, einfach das Bewusstsein dafür zu öffnen, was kann ich als pädagogische Fachkraft denn tun im Alltag?
Ja. Kleinen. Also wenn ich jetzt, also ich bin jetzt keine Expertin für das Gebiet, aber ich würde jetzt schon sagen, 5 Jahre ist ziemlich spät, oder?
Ja, 5 Jahre ist ziemlich spät, denn die Basics der Sprachentwicklung, wie gesagt, die starten schon im Mutterleib mit den Vorläuferfähigkeiten. Ab der 23. Woche zum Beispiel entwickelt sich schon der Hörsinn. Das hat ja immer einen Sinn, warum sich die Sinne oder welche Sinne sich früh entwickeln. Und so ist eben das Gehör mit einer der Sinne, die die Sprachentwicklung oder die verbale Entwicklung eben tatsächlich maßgeblich auch forciert. Und deswegen startet die Entwicklung des Hörsinns dafür schon ungefähr ab Hälfte der Schwangerschaft. Mhm. Und im Mutterleib beginnen sie auch schon, sich vorzubereiten, die Sprechwerkzeuge zu trainieren. Natürlich erstmal für die Nahrungsaufnahme, aber auch fürs Sprechen schon. Mhm. Das heißt, sie starten im Mutterleib. Und mit 3,5 ungefähr sind die Basics erledigt.
Mhm. Ja.
Mit 3,5 Jahren.
Magst du uns dann so ein bisschen mitnehmen? Also du hast gesagt, es fängt schon in der Schwangerschaft an. Wann können denn Kinder ungefähr sprechen oder wie entwickelt sich das? Genau, welche Steps gibt es da so, eben besonders eben auch im Krippen oder eben Kleinkindbereich oder auch Säuglingsbereich, was gibt es da für Etappen? So, magst du uns da so ein bisschen mitnehmen?
Ja, also man kann schon davon ausgehen, dass eben die frühe Nahrungsaufnahme, also wenn die Babys auf die Welt kommen, werden sie ja in der Regel auch gleich angelegt. Das geht relativ schnell und das dient nicht unbedingt der Nahrungsaufnahme in erster Linie, sondern es dient darum, eben auch gewisse Schlackestoffe loszuwerden, die Verdauung anzuregen, aber auch die Muskulatur so zu trainieren, dass die Kinder möglichst schnell lernen, wie ist es denn, auch mit der Schwerkraft zu saugen. Ne? Das ist ja was ganz anderes, ob ich im Mutterleib so rumschwebe, wobei sie es am Ende natürlich nicht mehr so tun. Und da meine Finger und Füße und Zehen und sowas in den Mund nehmen kann. Oder ob ich halt plötzlich dann auf der Welt bin und ich bin plötzlich ein schweres Wesen. Ja. Und muss eben meine Muskulatur ganz anders bewegen. Und das ist mit einem Grund auch, warum gleich angelegt wird, weil Mutter und Kind es beide lernen müssen. So, auch das ist ein Mythos, dass man denkt, na ja, gut, klar, hat man die Reflexe, ne? Und die Kinder haben die Reflexe und natürlich gibt's da diese ganzen Hilfsmittel, aber trotzdem muss die Muskulatur das erstmal lernen. Und das Gehirn muss die Koordinierung lernen, muss die Kraftdosierung lernen. Die Organe sind alle angelegt, aber sie sind noch nicht unbedingt gut trainiert. Und das fängt an. Und die frühe Nahrungsaufnahme trainiert gleichzeitig die Sprechwerkzeuge. So. Mhm. Wenn wir zum Beispiel dann mal nehmen, die ersten Laute, die die Kinder so lernen, so was sind so die ersten Worte, die die Kinder sagen, da streiten sich die Eltern meistens drüber, ist es Mama oder Papa? Oder ist es vielleicht sogar Ball oder was weiß ich? Ist es auch völlig egal, die ersten Laute finden hier vorne statt. Und ob es so ein M oder B oder P ist, ist völlig egal. Mhm. Der Fokus des Gehirns liegt auf hier vorne, weil hier so viel passiert in den ersten Wochen. Und deswegen ist halt der Fokus hier vorne auf den Mundbereich und deswegen startet da die Sprachentwicklung. Das heißt, so ab zweiten, dritten Lebensmonat, wenn sie gut in der Nahrungsaufnahme waren, wenn sie sich gut trainieren konnten und so weiter. Und ich sage jetzt bewusst nicht stillen, ne? Auch mit dem Füttern, mit der Flasche kann man das wunderbar hinkriegen. Aber es ist alles darauf angelegt, dass die Muskulatur sich gut trainiert und gut stärkt. Und wenn das gut funktioniert, fangen sie ab zweiten, dritten Lebensmonat ungefähr an, und das wäre auch ein Meilenstein, die Finger in den Mund zu nehmen und zu explorieren, so nennt man das. Und dann fangen sie auch an, Blasen zu machen und machen irgendwelche komischen Laute, geben sie von sich. Das hat noch nichts Repetitives. Ne? Das ist noch nicht dieses Ma, 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 Ba, 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 sondern es ist wirklich ein Ausprobieren der Sprechwerkzeuge. Was kann ich denn? Und da die Spiegelneuronen im Gehirn der Kinder total aktiv sind in dem Alter, machen sie alles nach, was wir so machen. Und wenn man als pädagogische Fachkraft oder als Eltern, als Begleitperson eben das mitbedient und Gesicht davor macht, ein großes Gesicht macht, ne? Denn die Kinder sehen ja noch nicht gut, wir müssen unser Gesicht ganz groß machen, dann schaffen sie es auch mit einer Reaktionszeit zwischen 7 und 15 Sekunden, das nachzumachen. So, das heißt, wir dürfen nicht so schnell sein, wir müssen es ein bisschen langsamer machen, weil das junge Gehirn nicht so schnell reagieren kann. So. Und wenn wir das schaffen, dann wäre das eben auch als Begleitperson, gehe ich darauf ein. Ich weiß, dass das Kind eben noch nicht so gut sehen kann. Das heißt, ich gehe näher ran, ich mache mein Gesicht groß, ich rede langsamer, mache sowas wie, ja, hallo. Ne? Also ich schraube meinen Stimmton hoch, ich lächle dabei. Ne? Also all das dient dazu, das Kind ganz, ganz früh in die Kommunikation zu locken. Denn dieses Lächeln und dieser hohe Stimmklang sorgt bei dem Kind für gute Gefühle. Und sie denken, oh cool, wenn ich sowas auch mache, dann fühle ich mich gut. Mhm. Und dieser Blickkontakt ist der Einstieg in die Kommunikation. Das heißt, wenn ich Kinder habe, die schon ein bisschen älter sind und das nicht gut können, mit dem Blickkontakt, sollte ich versuchen, es ihnen beizubringen. So, ne, indem ich auf die Höhe gehe, indem ich vielleicht auch mal auf die Schulter gehe mit der Hand, ne, und immer sagen, guck mich mal an, ich möchte dir was zeigen. Ne? Denn dieser normale Blickkontakt entwickelt sich in der Folge zu dem sogenannten triangulären Blickkontakt. Und der sagt, okay, wir beide unterhalten uns jetzt über das Fenster. Ne, und dann erweitert man das um die dritte Achse und liefert dem Kind den Namen für das Ding, wo wir gerade hingeguckt haben. So. Und so geht das die ganze Zeit weiter, bis die Kinder zum ersten Geburtstag die ersten Worte meistens sagen. Und dann switcht sich in uns als Bezugsperson was um. und wir wissen, okay, jetzt braucht das Kind Worte. So, jetzt geht's ab. Ne? So, also ab dem ersten Geburtstag, zwischen dem ersten und zweiten Geburtstag ist das Zeitfenster sehr, sehr offen für die erste sogenannte, für den ersten Wortschatzspurt, den wir gut begleiten können. Ne? Alles, was das Kind macht, müsste kommentiert werden. Ne? Du steigst auf den Stuhl, ne? Du steigst runter vom Stuhl, ne? Du, keine Ahnung, du isst eine Banane, ne? Also das sind so Sachen, wir begleiten das automatisch mit, weil wir wissen, jetzt fängt das Kind an, in die verbale Sprache zu kommen und dann brauchen die Worte. Das geht auch bis zum zweiten Geburtstag, wenn wir merken, die Kinder fangen an, einen gewissen Grundwortschatz zu haben. Und das ist dieser sogenannte 50-Wort-Grenze zum zweiten Geburtstag. 50-Wort-Grenze aktives Sprechen oder Zwei-Wort-Satz-Kombinationen. Das wäre auch so ein weiterer Meilenstein. Und wenn wir merken, die Kinder haben genug Worte und sie können eben zwei Wortsätze bilden, dann gehen wir davon aus, der zweite Wortschatzspurt zwischen dem zweiten und dritten Geburtstag wird in Gang gesetzt. Denn sie brauchen genügend Worte, sonst können sie keinen Satz bauen. Und sie brauchen auch verschiedene Wortarten. Sie brauchen Nomen, Verben und Adjektive. Sonst können sie keinen Satz bauen. Ne? Und das lernen sie im Laufe des Lebensjahres bis zum dritten Geburtstag und ungefähr bis dreieinhalb ungefähr haben die meisten Kinder auch schon Nebensatzkonstruktion.
Ja. Das heißt ja, dass ich sozusagen als begleitende Person ja entweder Wissen haben muss darüber, was die Kinder brauchen, in welchem Alter, also zum Beispiel eben ab diesem einen Jahr, dass dann Worte dran sind, dass ich eben viele Worte spiegel oder gebe. Und oder ich brauche ja eins, ich brauche als begleitende Person, muss ich ja sehr feinfühlig sein. Ne? Also ich muss ja sozusagen mitkriegen, was braucht das Kind jetzt gerade, um eben in dieser Entwicklung weitergehen zu können, oder? Also wenn ich jetzt quasi nicht, also ne, ich muss jetzt gerade, ich habe früher mich mal mit Säuglingsdepressionen beschäftigt. Wenn jemand eben nicht reagiert und nicht spiegelt und die Emotionen zeigt und nicht eben bemerkt, dass dieses Gurren jetzt eben gespiegelt werden muss für die Entwicklung, dann ist das ja schon ein Punkt, dass eben Sprachentwicklung nicht so gut gelingen kann, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Genau. Also es geht wirklich darum, das Kind im ersten Schritt das Kind überhaupt zu locken, dass es kommunizieren will. Das heißt, ich muss mich mit dem Kind beschäftigen. Ich muss dem Kind mein Gesicht als Spiegelfläche anbieten. So. Ja. Ich muss mit meiner hohen Stimme und meinem Singsang das Kind locken, ne? Ja. Damit es sich gut fühlt. So.
Und es kann
Wenn das ausbleibt oder wenn vielleicht die Mutter vielleicht eine postpartale Depression hat oder wie auch immer, dann kann sich das auswirken auf die Sprachentwicklung. Kann, ne? Das muss nicht sein. Aber es hat Kommunikation ist Beziehung. Ne? Wenn ich mit jemandem mich unterhalte, dann gehe ich eine Beziehung ein. So.
Genau.
Das kann man nicht voneinander trennen. Und das ist ja auch schon das Füttern. Ne? Wie gesagt, ob nun stillen mit der Flasche, stillen oder füttern mit der Flasche. Ich habe nur einen kurzen Abstand. Ich achte darauf, wenn das Kind sich abdockt, guckt es mich an, dann geht es wieder ran. Ne? Also das ist Kommunikation. Mhm. So. Und das hat ganz viel mit Regulation zu tun, mit Bindung zu tun, mit Beziehungsaufbau zu tun. Und ich muss beim Kind sein.
Ja.
Wenn Kinder dann schon früh, das ist immer ein Reizthema, ein digitales Medium haben, dann kann das stocken. Und es gibt da schon verschiedene Studien dazu, die das auch belegen.
Ja, und es ist ja, also darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel Kinder nur Worte benutzen können, die sie ja schon von uns gehört haben, ne? Oder? Mhm. Also die können ja nicht einfach irgendwie die Sprache ist ja nicht einfach so da, ne? Sondern sie können ja nur Worte benutzen, die wir ihnen schon gegeben haben, oder? Also besonders auch, ich beschäftige mich ja viel mit Gefühlen. Also nur wenn ich ein Wort bekommen habe von meinem Gegenüber für meinen Zustand, dann kann ich den auch wiedergeben, oder?
Ja. Sie brauchen uns quasi als Lernmedium. Ja, sie können das nicht. Sie wissen auch nicht, was sie mit ihrem Mund und mit ihrer Zunge und mit ihren Wangen, was sie damit machen müssen. Sie wissen das nicht. Ne? Ja. Deswegen kommen sie immer wieder in diese Ausprobierphasen. Ne? Deswegen brauchen sie ihre Hände und den Mund, um wirklich alles zu erkunden und alles zu erfühlen. Das Gehirn ist eigentlich in den ersten beiden Lebensjahren priorisiert auf Mund und Hände. Ich will nicht sagen, dass der Rest des Körpers dem Gehirn egal ist, aber die Priorisierung liegt auf der Feinmotorik. Und weil sie lernen müssen, im ersten Lebensjahr zu kommunizieren, Beziehungen einzugehen und selbstständig zu essen und zu trinken. Das müssen sie im ersten Lebensjahr lernen. Und deswegen müssen sie so gut wie möglich diesen ganzen Bereich sich erkunden. Und wenn dann, jetzt sehe ich oft in meinen Stillberatungen, dass die Kinder noch irgendwelche Blockaden oder sowas haben von einer schweren Geburt, dann ist das Gehirn immer abgelenkt davon, ne, und kann sich nicht auf diesen ganzen kleinen feinmotorischen Bereich eben konzentrieren. Ja. So, und deswegen kann man zum Beispiel in der Krippe, wenn die Kinder in der Krippe sind, man kann super viel sehen in der Krippe. Ja. Die Krippe ist ein Portfolio an Beobachtungen für die Sprachentwicklung. So, ich kann da bei den Mahlzeiten viel sehen. Stopft das Kind sich bis zum Anschlag was in den Mund und kriegt es dann aber nicht mehr los. Ne? Oder ist es ganz picky, ne? Nimmt es sich immer nur so einzelne Sachen raus? Oder ist es nur, keine Ahnung, nur ein Lebensmittel und sonst nichts? Ne? Der Krippenbereich ist für die Sprachentwicklung eine Fundgrube.
Ja. So. Das heißt dann aber auch, dass Sprachentwicklung ja eben nicht nur, wie viele Wörter und welche Wörter kann das Kind, sondern eben auch die Laute und was du schon meintest, eben auch dieses Gefühl, was macht denn mein Mund eigentlich so? Wir haben letztes Wochenende tatsächlich gerade alte Babyvideos geguckt und haben eins, ich kann nicht genau sagen, wie alt mein Sohn da ist, aber da unterhalten mein Mann und er sich mit und es sind natürlich keine Worte, aber es ist auch schon so diese Melodie, die wir halt haben. Ne? Und also das finde ich ja gerade, wenn man auch im Kleinkindbereich die Kinder hört, es sind vielleicht noch nicht die richtigen Worte, aber ich weiß schon am Tonfall ziemlich genau, was will denn das Kind jetzt oder was vielleicht auch nicht. Mhm. Ja, spannend.
Und darum geht's, ne? Ich höre auch immer wieder in meinen Seminaren dann, dass Krippenmitarbeiterinnen, die vielleicht auch noch nicht so lange das machen, ne, oder dass sie auch von Eltern berichten, die sagen, ja, wieso soll ich denn mit dem Kind so viel sprechen? Das spricht doch noch gar nicht. Ja. So, ich dann sage, ja, es kann auch nicht sprechen, wenn du nicht mit ihm sprichst. Ne? Und das ist so ein bisschen, gerade im Krippenbereich passiert das meiste, aber ich muss eigentlich gar nicht so viel tun, sondern ich muss beim Kind sein, ich muss es beobachten, ich muss auf die Äußerungen, die das Kind macht, ob es nun korrekte Worte sind oder nicht, muss auf die Äußerung reagieren. Denn sie können das noch nicht ausprobieren. Sprechen ist allerhöchste Feinmotorik. So, ja. Das ist wirklich, in meinen Seminaren lasse ich auch immer ausprobieren, was müssen wir denn machen, um ein Sch zu machen oder, ne, die müssen dann in Zweiergruppen dann eben erklären den anderen, was man macht, ohne dass die wissen, um welchen Laut es geht zum Beispiel. Und es sind immer alle total erstaunt, was man da eigentlich alles so macht, um überhaupt so ein Wort zu formen. Denn die Kinder können nicht lesen und schreiben. Sie müssen sich das abgucken und sie können uns auch nicht in den Mund gucken, sondern sie müssen durch Ausprobieren herausfinden, wie kriege ich wohl dieses Geräusch so hin, wie Mama das gemacht hat oder wie Tina das gemacht hat.
Ja, und es muss ja auch sozusagen sich wirksam anfühlen, ne? Also wenn ich jetzt quasi spreche und dann irgendwie sage, ohne ein Wort ist ja dann trotzdem eine Art von Sprache, wie Daniela schon sagte, der Sprachklang. Und wenn wir darauf reagieren, dann merken sie ja, aha, das ist ja ein Medium, mit dem anscheinend ich etwas bewirken kann, ne? Also ich glaube, das ist so, so wichtig, dass wir darauf eingehen, ne? Du hast gerade davon gesprochen, dass man in der Krippe so, so viel sehen kann. Also was sieht man denn da so? Also was gibt's da so? Also wenn du jetzt in eine Krippengruppe gehst, auf was achtest du denn so als allererstes, was die Sprachentwicklung angeht?
In Bezug auf die Kinder oder auf die pädagogischen Fachkräfte?
Auf die Kinder jetzt.
Ich achte darauf, bewegt sich das Kind in der Gruppe? Erstmal, wie alt ist das Kind? Habe ich den Eindruck, es ist so alt, wie der Personalausweis das quasi sagt oder die Geburtsurkunde, mehr oder weniger? Oder wie wirkt das Kind auf mich, ohne dass ich das jetzt beurteilen will. Ne? Ich mache mir erstmal den Eindruck. Und dann, wie bewegt sich das Kind in der Gruppe? Nimmt es schon Beziehung auf zu anderen Kindern oder nicht? Oder spielt es vielleicht neben anderen Kindern, was ja auch im Alter von 2 auch völlig okay ist? Denn es hat was damit zu tun, wie die Kinder sich auch sozial entwickeln, ob sie von der Phase, so ich bin mir selbst das Nächste, hin zu ich entdecke, dass es auch noch andere Menschen gibt. Ne? Also die Kinder lernen in den ersten 2, 2,5 Lebensjahren mit ihren Bezugspersonen zu kommunizieren, aber sie sind sich selbst trotzdem die Nächsten. Sie handeln nach ihren Bedürfnissen. So, das ändert sich ungefähr ab 2,5, 3. Und das merkt man in der Sprachentwicklung. Die Sprachentwicklung erweitert sich dann auch um Personalpronomen, mein, dein, ich und so weiter. Das braucht aber eine gewisse Erkenntnis, dass es eben Menschen gibt, mit denen ich kommunizieren kann und denen ich Absichten mitteilen kann. Und das geht weg dann auch von dem Fokus auf meinen eigenen Bedürfnissen. Und so kann ich eben die Sprachentwicklung und die Sprachentwicklung und die gesamte Entwicklung bedingen sich gegenseitig. Deswegen gucke ich mir auch immer an, wie essen die, trinken die aus offenen Gefäßen oder bringen die auch oft noch ein Relikt aus der Corona-Zeit, haben viele Kinder ihre eigenen Trinkflaschen, die sie mitbringen, weil das auch bequem ist, ne, als immer dann die Gläser auszuwaschen. Kinder können aber ab einem Alter von 6 Monaten ungefähr lernen, aus einem offenen Gefäß zu trinken. Die brauchen eigentlich diese ganzen Tüllenflaschen gar nicht. Und ja. Das ist eben auch was ich mir angucke. Ich gucke mir an, haben die Finger im Mund? Dürfen die vielleicht auch mal mit Fingern essen? Genau, solche Sachen gucke ich mir an und dann gucke ich eben, kann man sich mit dem Kind schon unterhalten? Hat es einen Blickkontakt? Das sind so die Beobachtungen. Und dafür gibt es aber auch ganz tolle Bögen zum Beispiel, die man als Einrichtung sich anschaffen kann. Um einen roten Faden zu haben, damit man nichts vergisst.
Was gibt es denn da so für Bögen? Was gibt es denn da so für Beobachtungsinstrumente? Also ich weiß, dass viele eben die Grenzsteine der Entwicklung nutzen, also zumindest jetzt bei uns in Brandenburg. Ne? Das ist ja so ein ganz, ganz grobes, ganz, ganz grober Richtwert. Das ist natürlich nicht speziell für Sprachentwicklung. Da steht aber zumindest diese 20-Wort-Geschichte und so drin. Ne?
50.
50, ja. Ich bin keine Expertin auf der genau, die 50-Wort-Grenze, genau. Wenn man jetzt spezieller gucken möchte, was gibt's denn da so?
Sage ich gleich was zu. Darf ich einmal noch was zu der 50-Wort-Grenze sagen?
Ja, klar.
Denn eigentlich haben Kinder zu dem im Alter zwischen 24 und 27 Lebensmonaten haben eigentlich schon einen Wortschatz zwischen 150 und 200 aktiven Wörtern. Und diese 50 Worte aktiv sind wirklich unterste Grenze. Ja. Unter 50 aktiven Wörtern, und das hört man auch. Ne? Das ist jetzt ein Wort, ist immer dann ein Wort, wenn das Kind es immer gleich für das gleiche Ding benutzt. Also wenn es Wauwau sagt und es meint damit nur den Hund, dann gilt es auch als Wort.
So, ne? Ah ja.
Wenn es Wauwau sagt und es meint alle Tiere, dann nicht. So.
Ja.
Und diese 50 Worte sind eben im Vergleich dazu, was die meisten Kinder können in dem Alter, wirklich unterste Grenze. Und dann würde man schon davon sprechen, dass das Kind wahrscheinlich dieses Phänomen Late Talker eben hat.
Ja.
Und dann müsste aber noch folgen, okay, ihr Kind scheint ein bisschen zu brauchen, aber ihm fehlen die Worte. Es kommt sonst nicht in den Satzbau, nicht in die Grammatik. Also müssen pädagogische Fachkräfte, Bezugspersonen eben vielleicht die Sprachmodelle ein bisschen ändern. Ne? Das Kind braucht mehr Worte. So.
Ja.
Aber um jetzt deine Frage zu beantworten mit den Beobachtungsbögen. Es gibt verschiedene Bögen. Es gibt von Cornelia Schlaf-Kirschner gibt es den Entwicklungsbogen oder der Beobachtungsbogen, die sogenannte Sprachschnecke, sagt man da langläufig zu. Da gibt es verschiedene und auch einen nur für die Sprachentwicklung zum Beispiel. Es gibt von Renate Zimmer den Basic-Bogen zur Beobachtung der Sprachentwicklung im Alltag. Grenzsteine der Entwicklung finde ich persönlich ein bisschen für mein
natürlich
zu rudimentär. Es gibt auch die von Petermann und Petermann, der EWD, die Entwicklungsdokumentation. Auch da ist Sprachentwicklung mit drin. Finde ich auch ein bisschen zu wenig. Also da gibt es verschiedene. Ne? Okay. Aber man kann sich auch einen eigenen Bogen machen. Ne? Also aber wichtig finde ich, ist, dass man überhaupt etwas hat, wo man einen roten Faden hat, damit einem das nicht durch die Lappen geht. Denn Sprachentwicklung fängt ganz früh an.
Ja, ja. Ja. Ich hätte jetzt mal noch ein Interesse, wie so eine Erhebung gemacht wird, weil ich war letztens in einer Einrichtung, ich bin nämlich auch Evaluatorin für Beziehungsqualität in Kitas und da war ich in einer Einrichtung und da wurde genau Petermann und Petermann angewendet und zwar zum Erkennen von Farben. Also irgendwie das Kind, das sollte Farben erkennen. Und dann war das für mich irgendwie eine sehr unangenehme Situation, weil das so exemplarisch jetzt das Kind mal zeigen sollte, was es kann, so ungefähr. Ne? Und das finde ich ziemlich ungünstig irgendwie. Und also wie kann ich das denn als Fachkraft machen, dass ich den Bogen habe, das rausfinden kann, aber trotzdem irgendwie das nicht so ein Vorführen ist, beziehungsweise so ein, wie als wäre das so ein schulischer Kontext oder so. Mhm. Wie machst du das denn?
So sind ja die meisten Bögen aufgebaut, ja, dass es quasi eine Testsituation ist. Genau. Und der Bogen von Renate Zimmer zum Beispiel, der ist nicht so aufgebaut. So, der ist so aufgebaut, dass das Situationen sind, die ich sowieso im Kita-Alltag habe. Und man würde beispielsweise sich zu Beginn des Kita-Jahres hinsetzen und würde gucken, wann haben die Kinder so Geburtstag übers Jahr. Dann hat man auch eine Aufteilung drin, ne? Eine Verteilung drin, wann man die Kinder so beobachtet. Und man kann sich für die Beobachtung des einzelnen Kindes auch 3 bis 4 Wochen Zeit lassen. So. Das heißt, ich beobachte zum Beispiel beim Frühstück und kann dann im Nachhinein alles Mögliche ankreuzen, was ich da gesehen habe. Ich beobachte zum Beispiel, singt das Kind gerne, klatscht es mit, wie ist das im Essverhalten, ne? Kann es auch mal, ich besorge vielleicht mal einen Trinkhalm und dann gucke ich, ob das Kind aus dem Trinkhalm trinken kann und so. Mhm. Und das sind eher so Beobachtungen, das sind keine Testsituationen. Davon gibt es, ja, also der von Frau Zimmer zum Beispiel, der Basic-Bogen, aber der von Frau Schlaff-Kirschner kann auch so genutzt werden. Das sind nicht unbedingt Testsituationen.
Ja, weil ich kann ja im Alltag, ich glaube, es kommt ja darauf an, dass ich quasi beobachte viel und wahrnehme in dem, was ja eh den ganzen Tag stattfindet. Ne? Also ich brauche halt einen Fokus dafür und einen bestimmten Blick und kann mir das dann ja im Alltag ankreuzen, was dann stattfindet, ne? Während des Essens, während des Morgenkreises und so weiter. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht immer notwendig, dass man das so schulisch macht, ne? So jetzt sag mal, so ungefähr.
Nein, ich als Logopädin bin ja verpflichtet, gewisse Tests auch durchzuführen. Da gibt es so standardisierte Tests und so weiter. Ich mache aber oft auch einfach nur Screenings, wenn es wirklich nur um die Beobachtung geht, ne? Also wie, was denke ich, wo steht das Kind gerade und so, dann mache ich nur so ein Screening und da beobachte ich nur und gucke halt wirklich, hat das Kind Blickkontakt, all die Dinge, die ich eben schon genannt habe. Ne? So, wie, wo steht das Kind in seiner Sprache? Ne? Und gucke mir immer auch die Ess- und Trinkentwicklung mit an, weil ich, und gucke mir auch immer an, atmet das Kind durch den Mund, was nicht physiologisch ist, in keinem Alter, physiologisch ist, durch die Nase zu atmen. Ob es nun der Säugling ist oder der erwachsene Mensch, die Nasenatmung ist die richtige Atmung. So, ne? Es sind so viele Kinder im Kita-Bereich, die durch den Mund atmen, dass pädagogische Fachkräfte oft denken, das ist normal. Ist es nicht. Aha. Alleine über Mundatmung kann ich den ganzen Tag reden. Müssen wir jetzt hier aufhören. mit dem Thema. Nein, aber es hat halt weitreichende Auswirkungen, ne? Wenn die Kinder durch den Mund atmen, nicht nur auf die Zahnstellung, sondern eben auch auf die Atmung an sich, auf die Sauerstoffversorgung, auf die Lautbildung, ne? Auf die Begrenzung der Zunge. Also es hat ganz, ganz große Auswirkungen auf die Anatomie auch.
Wie ist es denn jetzt, wenn wir jetzt gerade bei Beobachtungsbögen waren und gucken, wie ist denn der Stand von dem einzelnen Kind jeweils? Jetzt in letzter Zeit hört man ja häufig so, dass, also gerade so in den letzten 2, 3 Jahren, dass die Sprachentwicklung durchaus schlechter geworden ist. Also dass die Kinder später anfangen zu sprechen, dass sie eben auch einen geringeren Wortschatz haben. Siehst du das auch so oder würdest du sagen, nee, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben?
Nein, das sehe ich auch so. Und dazu gibt es auch schon verschiedene Untersuchungen, ne? Ob man jetzt zum Beispiel das Beispiel Schweden nimmt, die ja, glaube ich, vor 4 Jahren ab der ersten Klasse Tablets eingeführt hatten, statt Stifte, Papier, Bücher und so weiter, sondern alles mit Tablets gemacht haben. Und in der 3. Klasse dann gemerkt haben, die Kinder schaffen das nicht. Ne? Die können noch nicht von diese Ebene, kann das Gehirn noch nicht benutzen zum Lesen lernen. Ne? Man braucht die Hand. Man braucht wirklich dieses von links nach rechts und so weiter. Man braucht die grafmotorische Bewegung. Man muss die Vernetzung der Gehirnhälften aktivieren. Das kann unser Gehirn noch nicht über einen Bildschirm leisten. Und Schweden hat dann wieder zurückgerudert. Ne? Und in der Hinsicht gibt es auch zur Sprachentwicklung schon ganz viele Erhebungen eben tatsächlich auch, die dann eben auch messen, wie reagieren denn die Kinder auch auf richtige, auf echte Ansprache, wenn sie es gewohnt sind, viel auf einen Bildschirm zu gucken. Und das ist einerseits das aktive Nutzen der Kinder von Bildschirmen selber, schon im sehr frühen Alter. Ich habe teilweise Eltern, die mit Maxicosi in die Praxis kommen und an dem Maxicosi von ihrem Baby ist eine Handyhalterung dran. So, ne? Auch das gibt es schon. Und das ist dann natürlich das aktive Nutzen der Kinder der digitalen Medien, aber auch die Nutzung der Eltern der digitalen Medien. Ne? Wie gehen die Eltern damit um? In dem Moment, wo ich eben selber auf den Bildschirm gucke, habe ich eher einen amimischen Gesichtsausdruck. Bin überhaupt gar nicht beim Kind, ich bin nur bei mir und das Kind beobachtet das und kann das nicht deuten. Und kleine Kinder können das nicht deuten. So. Und sie kriegen auch nicht mit, dass sich die mimische Muskulatur bewegen kann. Ne? Und all das zählt man jetzt schon auch dazu, dass Kinder in ihrer Sprachentwicklung, die jetzt in den Krippen und in den Kitas sind und jetzt auch eingeschult werden, dass die eben so starke Auffälligkeiten haben in der Sprachentwicklung. Wir werden dem im Moment nicht so richtig Herr.
Mhm. Was gibt's denn so für Auffälligkeiten? Also ich kann es mir schon so halb denken, also nicht genügend Worte, nicht so, also aber was gibt's denn da noch so? Also was gibt's denn so, was man feststellt, was vielleicht so Alarmzeichen sind oder sowas?
Mhm. Man teilt die Sprachentwicklungsauffälligkeiten in verschiedene Bereiche ein, weil sie unterschiedliche Ursachen haben. Ne? In meinen Seminaren erkläre ich auch immer den Unterschied, weil ich möchte, wenn pädagogische Fachkräfte sich mit der Sprachentwicklung beschäftigen und sich dafür die Zeit nehmen, dann muss das auch effektiv sein, was sie da tun. So, das heißt, ich kann halt irgendwie, ich habe das Gefühl, so war es oft, ich habe das Gefühl, die Sprachentwicklung des Kindes ist nicht ganz altersgerecht, dann machen wir jetzt Pustespiele zum Beispiel. Ne? Pustespiele bringen aber nur dem Kind was, was eben motorisch eine Auffälligkeit hat. Ne? Wie zum Beispiel dieses Kind, was durch den Mund atmet. Ne? Das kann den Mund nicht richtig schließen. Pustespiele, ob das dann so die erste Wahl ist, wenn ein Kind viel speichelt, weiß ich nicht so genau. Aber man könnte auch ein bisschen Pusten machen. Man könnte aber auch zum Beispiel Joghurt schlürfen durch einen Strohhalm oder sowas. Also zum einen sind das eben diese ganzen motorischen Auffälligkeiten. Mhm. Kinder sind in der Lautentwicklung, kommt der letzte Laut, das ist das S und S und S. Und das Sch kommt auch mit zuletzt. Da sind sie so bei 5, 5,5, bis sie das können müssen. So. Alle anderen Laute kommen aber viel früher. So, sie arbeiten sich, haben wir auch schon gesagt, von vorne über die Mitte nach hinten. Und sie werden immer schwieriger und sie können auch irgendwann Laute kombinieren. So. Wenn ich aber ein 3-jähriges Kind habe zum Beispiel, das noch gar nicht spricht oder das nur einzelne Worte spricht oder das nur zeigt und nur da sagt oder sowas, dann wäre das ein Alarmzeichen zum Beispiel. Wenn ich ein 2-jähriges Kind habe, was gar nicht den Kontakt aufnimmt, ne? Was überhaupt nicht in den Blickkontakt geht zum Beispiel, wäre das für mich auch ein Alarm. Mhm. Auch wenn es ein Kind ist, was sich ganz viel immer in den Mund stopft, mhm. Ne? Wäre das auch erstmal, was ich erstmal beobachten muss und gucken muss, okay, entwickelt sich das denn noch? Oder hat das, fehlt dem Kind scheinbar irgendeine Spürinformation?
Mhm.
Ne? Genau, was gibt's noch? Dann natürlich die Wortanzahl so, mhm. aber eben auch, wie ist das Kind in der Interaktion mit mir? Kommuniziert das überhaupt? Versteht es überhaupt, was ich sage? Ja. Viele Kinder können sich relativ lange maskieren und verstehen aber eigentlich gar nicht.
Mhm.
Und nicht verstehen heißt nicht unbedingt auch nicht hören. Diese Kinder haben oft auch einen guten Hörtest, aber irgendwo in der auditiven Wahrnehmungsverarbeitung hakt es irgendwie. Das kann ich merken zum Beispiel daran, wenn das Kind schnell Ja sagt. Ne? Kinder, die immer Ja sagen, würde ich mal beobachten, ob die wirklich Sprache verstehen. So. Kinder, die nicht lange abwarten, wenn sie irgendwie was machen sollen oder so. Die immer und dann so Versuch Irrtum machen. Ne? Man hat vielleicht was ganz anderes gesagt als sonst und sie bringen trotzdem die Gläser. Ne? Weil man fängt immer mit den Gläsern an. Dabei habe ich gesagt, hol mal die Teller. So. Und dann kann ich mich, wenn ich den Verdacht habe, dass ein Kind vielleicht nicht gut versteht, dann kann ich mich selber nonverbal komplett zurücknehmen, vielleicht auch die Hände in dem Rücken festhalten, mein Gesicht im Griff haben und ohne nonverbale Kommunikation den Auftrag wiederholen, sodass es rein sprachlich wird.
Mhm.
Und das würde ich in verschiedenen Situationen machen, als Beobachtung. Und dann, wenn ich dann feststelle, das Kind macht immer Versuchirrtum oder es rennt immer zu früh los oder ne, es wartet gar nicht ab oder es guckt, was andere machen, habe ich vielleicht die Vermutung, das Kind versteht mich vielleicht gar
nicht. Mhm. Ja, ja, spannend.
Genau.
Was also gibt was es noch?
Ja?
Was mir jetzt echt auffällt, ist, wie häufig du die Kombination nennst, Sprachentwicklung und Essentwicklung. Also das war mir nicht so bewusst. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, aber du wolltest noch was sagen.
Ja, du hast mich ja noch eine weiteren Auffälligkeiten gefragt. Ja. Das wäre einmal jetzt Bereich Sprachverständnisproblematik, die im Kindergarten oft nicht ganz so zum Tragen kommt und meistens erst dann erkannt wird, wenn sie in der Schule sind, wo es dann mehr auf die verbale Kommunikation ankommt, oft. Dann aber auch diese ganzen motorischen Sachen, ne? Das kann man, wie gesagt, beim Essen und Trinken gut sehen, ne? Oder Kinder, die immer am Ärmel rumzuppeln oder einen Reißverschluss im Mund haben, all diese Sachen deuten darauf hin, das Kind muss irgendwie Stress abbauen. Oft, ne? Oft haben sie körperlich vielleicht irgendwo einen Stress, noch eine versteckte Blockade, irgendwie was, müssen dann über den Mund Stress abbauen, weil das Regulationsmedium ist, was sie gelernt haben. Hierüber bauen sie Stress ab.
Ne?
Deswegen bleiben Kinder oft lange hier so hängen. Schnullernutzung zum Beispiel sollte auch, wenn überhaupt, dann mit zwei sollte das auch erledigt sein. Ne? Und auch wirklich nur dosiert. Über Schnuller möchte ich jetzt gar nicht noch weiter sprechen. Das ist auch ein Thema für sich. Aber Kinder, die ein ganz starkes Saugbedürfnis noch haben, über das zweite Lebensjahr hinaus, auch da sollte man gucken, weil das eben auch die Zahnstellung verändert, die Kieferstellung verändert, die Zahnstellung, die Lippenmuskulatur verändert. Ne?
Mhm.
Dann gibt es aber auch die Kinder, die nicht genug Worte haben, ne, im Alter von 2 Jahren, die Late Talker zum Beispiel. Mhm. Was kein Störungsbild ist, sondern nur ein Phänomen.
Ja.
Wenn sie nicht genug Worte haben, auch das höre ich. Ne? Kinder, die nicht beim Vorlesen lange dabei bleiben können, zum Beispiel, weil sie vielleicht gar nicht verstehen, was da gemeint ist. Die profitieren eher davon, wenn man ihnen was erzählt.
Ja.
Ne? Vorlesen können die oft noch gar nicht aushalten, so, weil sie nicht genug Worte haben. Und weil es zu schnell geht. Das geht dann in Richtung grammatikalisches System. Ne? Das wäre was ganz anderes. Das hätte damit Motorik nichts zu tun. Sondern es wäre dann wirklich das grammatikalische System, kann sich nicht richtig bilden, weil nicht genug Worte da sind oder verstanden werden.
Ja.
Und dann gibt es noch die Kinder, und da kam jetzt auch in den letzten 2 Jahren häufig die Anfrage, dass ich da ein Seminar zugebe, selektiver Mutismus nennt sich das. Das ist ein Störungsbild, aber das sind Kinder, die haben eigentlich alle anatomischen Voraussetzungen auf ärztlicher Seite. Die kommunizieren aber nur mit einer oder beziehungsweise ausgewählten Personen. Genau. Das ist auch eine logopädische Angelegenheit, aber eben auch eine psychotherapeutische Angelegenheit, oft, wenn es dann diagnostiziert wird.
Ja.
So.
Ja. Und wie ist das? Also ich habe oft gehört, dass es so sein kann, dass Kinder auch ganz, ganz lange nicht sprechen, sie aber alle Voraussetzungen haben und mit einem Mal komplett perfekt sprechen können. Also gibt's das? Und also ich frage das deswegen, weil als Fachkraft muss ich mir immer sofort Sorgen machen, wenn ein Kind eigentlich ziemlich fit wirkt, so von seiner Entwicklung, aber irgendwie nicht spricht. Also kann das eben auch so ein Phänomen sein?
Das gibt es, ja. Die sammeln das quasi alles und dann sprechen sie plötzlich elaboriert, was weiß ich. Ne?
Ja.
Genau, das gibt es. Aber tatsächlich ist das so, dass ich trotzdem an anderen Parametern schon erkennen kann, kommt das Kind denn aus dem Quark? Ne? So, wie gesagt, diese ganzen Sachen, die wir schon gesagt haben, wie ist es denn sozial? Ne? Hält es Blickkontakt und so weiter und so fort. Aber trotzdem, und deswegen empfehle ich das, weil es gibt dann auch Kinder, die kommen nicht ins Sprechen. So. Ich empfehle trotzdem immer, sich wirklich irgendeinen Bogen zu besorgen, irgendeinen roten Faden zu besorgen und die Kinder mindestens einmal im Jahr sich die Sprachentwicklung anzugucken. Dann habe ich einen roten Faden und das geht zum Beispiel mit dem Basic-Bogen, der geht auch ab ersten Lebensjahr, kann man den anwenden. Und auch für Kinder mit Migrationshintergrund kann man den auch anwenden. Dann, wenn ich dann das Gefühl habe, das Kind kommt nicht so richtig hinterher, kann ich das nach 3, 4, 5 Monaten nochmal wiederholen. Ja. Ja, und dann habe ich wirklich, weil das standardisiertes Verfahren ist, habe ich auch einen Wert, wo ich gucken kann, okay, das Kind nimmt aber jetzt Fahrt auf. Ne? Ich habe den Eltern gesagt, ihr müsst mehr mit dem Kind sprechen. Ne? Das Kind braucht mehr Worte. So oft ist das einfach wirklich der Grund. Viele Kinder sind es aber auch gewohnt, dass sie mit da sehr weit kommen. Ne? Mhm. Auch da muss sich das Sprachmodellverhalten der Bezugsperson dann verändern. Ne? Mhm. Wenn immer darauf reagiert wird und das Kind ist schon 3,5, dann kann es vielleicht sprechen, aber es hat keine Not.
Ah ja.
Ne? Auch da, also es ist sehr, sehr vielfältig tatsächlich und man kann da viele Sachen beobachten.
Ja. Ja. Du hattest ja schon so ein bisschen angefangen zu erklären, was so die Ursachen sein können für diese doch häufiger auftretende Sprachentwicklungsverzögerung. Also das eine sind eben soziale Medien, soziale Medien, das sind die Kinder.
Das wäre auch ein Ding.
Hoffentlich noch nicht. Digitale Medien, also Tablets und Co. Was gibt es noch für Ursachen? Also das kann ja nicht die einzige Ursache sein, ne? Also das gibt ja, ich finde, digitale Medien muss man kritisch betrachten. Es ist aber ja so, dass auch in Familien, wo digitale Medien auch präsent sind, also Fernseher und Co., dass Kinder sich trotzdem gut entwickeln. Was gibt es denn noch so für Ursachen für Kinder? Also dass Sprachentwicklungsverzögerungen stattfinden.
Viele Sprachentwicklungsverzögerungen haben auch genetische Veranlagungen. Ne? Wenn man da mal so in die Familienanamnese guckt, dann hört man, ja, der Papa hatte auch Probleme oder der Opa oder wie auch immer. Stottern gehört zum Beispiel auch dazu. Auch das braucht immer eine genetische Disposition und dann einen Auslöser, der unterschiedlicher Art sein kann. Stottern ist übrigens bei vielen Kindern physiologisch, weil eben einfach die Gedanken schneller sind, als die Motorik hinterherkommt. Und dann treten eben diese typischen 3 Stotter-Symptome auf, dieses Blockierung, Dehnung oder Wiederholung. Eine andere Variante davon ist das Poltern, dann rennen die quasi über die Worte, die sprechen ganz, ganz schnell. Das gehört zu den Redeflussstörungen, das hat aber auch immer eine genetische Veranlagung dazu, irgendwo. Genauso mit den Sprachentwicklungsverzögerungen, was das grammatikalische System betrifft, auch da erkennt man, es gibt auch da genetische Veranlagungen dazu. Was diese ganze Motorik betrifft, klar hat das auch immer genetische, anatomische Verhältnisse mit, weil eben, weiß ich nicht, das Unterkieferwachstum genetisch festgelegt ist und einfach ein sogenanntes fliehendes Kinn genetisch ist, zum Beispiel. Ne? Dann steht der Oberkiefer eher ein bisschen vor und man kann nicht richtig Vakuum aufbauen, wie auch immer. Das kann aber auch habituell sein. Es kann aber auch sein, dass das die Zunge einfach nicht gut in Aktion gekommen ist in den ersten Lebensmonaten und dass sich dadurch eben das Unterkieferwachstum nicht angeglichen hat. Mhm. Ne? Genau, das wäre zum Beispiel so der Start. Ne? Wie sind die Kinder umgegangen mit dieser Exploration? Haben die das gemacht? Das frage ich immer. Ne? Gibt zum Beispiel Kinder, die, wo noch nicht erkannt wurde, dass die eine Hörbeeinträchtigung haben zum Beispiel, die machen diese erste Lallphase mit, nicht zwischen zweiten und dritten Monat, machen die das alles, probieren das alles aus, machen Blasen, alles Mögliche. Sie kommen aber dann nicht in die zweite Lallphase. Mhm. So, ne, so ab sechsten Monat dieses Ba-ba-ba, da-da-da und so weiter. Das machen sie nicht, dann verstummen sie plötzlich. Mhm. Daran kann man das zum Beispiel erkennen. Denn dieses Neugeborenen-Hörscreening testet ja wirklich nur ab, gibt es eine Reizweiterleitung zum Gehirn. Ne? Das ist total gut, weil man da schon ganz viele Kinder seitdem auch rausgefiltert hat. Aber es testet eben nicht unterschiedliche Frequenzen und so weiter. Ne? Was gibt es noch für Auslöser? Dann sind oft Kinder auch gefährdet, eine Sprachentwicklungsauffälligkeit zu entwickeln, die zum Beispiel zu früh geboren wurden, die einen schwierigen Start hatten, die vielleicht früh operiert werden mussten, die eben halt einfach nicht gesund, reif sich entwickeln konnten von Anfang an, wo eben die Sinnesentwicklung einfach nicht gut linear fortlaufen konnte. Ne? Ja. Sprachentwicklung hat viel mit Sinnesentwicklung einfach auch zu tun. Und deswegen sage ich immer wieder Essen und Trinken, weil das eben die Sprechmuskulatur trainiert. Ne? Und je besser ich spüre, je besser ich die Hand auch benutzen kann, je besser ich die Füße benutzen kann, desto mehr kann ich mich bewegen. Ne? Desto mehr, je mehr Bewegung ich habe, desto besser ist der Rhythmus, desto besser ist mein ganzer Körper in Rhythmus eingebettet und Sprache ist auch Rhythmus. Ne?
Ja.
Genau.
Ja. Ja. Ja, ich glaube, ich vermute, dass auch sowas wie psychische Erkrankung von Eltern oder sowas also familiäres Setting auf jeden Fall eine Rolle spielt, wie Beziehungen zu Hause gelebt wird. Ne? Das kann ja unabhängig von sozialen Medien, soziale Medien wahrscheinlich auch, weil, ne, also wenn die dann. Das kann ja unabhängig von digitalen Medien ja auch sein, dass Interaktion einfach nicht stattfindet, beziehungsweise irgendwie beängstigend schädlich stattfindet quasi. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, das hat auch einen Einfluss. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ne, hatten wir ja vorhin auch schon. Allein dieses, wie ist auch die ganz frühe Nahrungsaufnahme und auch die spätere Nahrungsaufnahme? Kriegt das Kind immer extra sein Essen oder darf es mit allen gemeinsam am Tisch sitzen? Ne?
Ja.
Wird es mit der Flasche so gefüttert oder ist es im Arm? Ne? Das ist Beziehung und jede Kommunikation ist Beziehung. So, und wenn da eben die Mütter, die Eltern, wie auch immer, ein Problem haben, wofür sie nichts können, wie auch immer, dann kann sich das auswirken auf die Sprachentwicklung. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt dann aber, also jetzt waren wir ja doch relativ viel, gerade so in den ersten Monaten, ist ja doch viel auch im Elternhaus, ne? Wie reagiere ich auf das Kind, wie sehr benutze ich mein Gesicht mit, versuche ich auch immer wieder Kommunikationssituationen herzustellen. Wie ist es denn so als Fachkraft, also welche Rollen haben denn die Fachkraft in der Sprachentwicklung? Kommt sicherlich auch ja darauf an, wie alt sind die Kinder, wenn sie, also wir reden ja jetzt hauptsächlich vom U3-Bereich, wie alt sind die Kinder, wenn sie da in die Kita kommen? Aber was ist da die Rolle der Fachkraft?
Die Rolle der Fachkraft ist im Krippenbereich, also die meisten Kinder kommen ja so mit 1, ne, in die Krippe, 1 bis 3, so 3,5, ist die Rolle der Fachkraft zum Beispiel handlungsbegleitendes Sprechen. Ich wickel das Kind, ich erzähle, das ist auch achtsames Sprechen, ne, gewaltfreie Kommunikation, ne, ich erzähle gerade, was ich da mache. Ne, ich mache das nicht, ich wechsle die Windel nicht einfach kommentarlos, sondern ich erzähle dem Kind, was ich da tue. Ne, ich habe eine Beziehung, das ist ja eine sehr private Situation. So. Das ist zum Beispiel die Rolle der Fachkraft, zu erzählen, was man da gerade tut, so, damit die Kinder sowas wie eine Handlungsplanung auch entwickeln können. Es ist aber auch die Rolle der Fachkraft in der Krippe zum Beispiel, die Kinder auch mal mit den Fingern essen zu lassen, weil das in dem Alter notwendig ist. Ne? Sie müssen das mit den Fingern ertasten und erkunden. So. Es ist aber auch die Rolle der Fachkraft zu gucken, dass die Kinder in Rhythmus kommen, dass die sich bewegen, dass die einfach ganz sich ganzheitlich eben mit Sprache beschäftigen können und eben auch erkennen können, dass das Wort Baum eben unterschiedlich interpretiert werden kann. Ne? Dass es da eine Rinde gibt, dass es Blätter gibt, die fallen runter und so weiter. Das ist ganz wichtig, die Rolle der Fachkraft. Aber auch eben, auch wenn die Kinder älter werden im Elementarbereich, tatsächlich wirklich zu gucken, kommuniziere ich überhaupt mit den Kindern? Oder also habe ich auch Dialoge mit den Kindern? Oder sind das eigentlich eher so befehlsorientierte Äußerungen? So, ist es wirklich eine Kommunikation? Oder sage ich nur, jetzt zieh deine Schuhe an, zieh deine Jacke an, wie auch immer. Dazu kommt auch noch, wenn ich dann kommuniziere, nutze ich denn echte Worte? Zum Beispiel. Sag ich auch irgendwie, du steckst jetzt deinen Arm in den einen Ärmel und dann den Arm in den anderen Ärmel? Oder sag ich, steck den da rein und den da rein und dann machst du das zu? Das ist ein großer Unterschied. Ne? So, das wäre zum Beispiel auch die Rolle der Fachkraft. Ne? Und dieser ganze Bereich, wirklich phonologische Bewusstheit, ist von der, wirklich von der Pike an, von klein auf an total wichtig, weil das die Vorläuferfunktion sind für das Lesen und Schreiben lernen. Phonologische Bewusstheit bedeutet, können die Kinder Rhythmen erkennen, können sie Silben erkennen, das sind so die Anfänge, ne? Können sie klatschen, können sie hüpfen im Takt und so weiter, haben sie was mit Musik, mit Fingerreimen, mit Fingerspielen zu tun und können sie dann später auch erkennen, dass Apfel mit A anfängt zum Beispiel, ne? Oder dass Apfel zwei Silben hat, ne? Also das ist phonologische Bewusstheit. Und wenn die Kinder da gut drin sind und auch im Bereich Literacy, alles, was mit Schriftsprache zu tun hat, sich von Anfang an in der Kita gut entwickeln können und das immer wieder eingestreut wird, gehen sie quasi von selbst in die Schriftsprachentwicklung.
Ja.
So, gut. Kinder, die da nicht früh reingekommen sind, die haben oft Probleme im Schriftspracherwerb und Leserechtschreiberwerb.
Ja.
Ne? Ja. Also die Rolle der Fachkraft ist tatsächlich wirklich, ich beobachte die Sprachentwicklung, ich beobachte aber auch natürlich im Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung die Sprachentwicklung. Wenn die Kinder lernen, irgendwo hinzuklettern dann, und ich begleite das sprachlich, dann kriegen sie die Präpositionen auf und so. Ne? Also all das, was wir heute Morgen, wollte ich gerade sagen, vorhin schon gesagt haben, wir sind der Spiegel, wir liefern den Kindern die Worte. So. Und dann können Sie das mit Erfahrung verknüpfen.
Ich habe da tatsächlich noch eine ganz konkrete Frage, die jetzt in den letzten Monaten in Seminaren immer mal wieder so aufgepoppt ist. Und zwar sind das diese Toni-Boxen, wo im Grunde die Kinder sich dann selber eine Geschichte anhören können, ohne dass eine Fachkraft im Grunde mit dabei sein muss. Ne? Weil sie sich ja, und das habe ich durchaus auch im U3-Bereich schon gehört. Und jetzt bin ich wirklich noch aus der alten Schule und ein großer Fan von Büchern. Und ich erzähle ja auch, also wenn ich ein Buch vorlese, da erzählt ja der ganze Körper mit. Das ist ja nicht nur, ich lese das vor, sondern, ne, was du schon sagst, Gesicht und Mimik und Gestik und das ganze Programm. Und da gab es immer wieder die Diskussion, weil einige waren da total für, das ist total super und die Kinder lieben das und können halt jederzeit eine Geschichte hören. Und andere waren also, ja, nee, und dann fehlt ja aber auch irgendwie da der persönliche Kontakt. Hast du da eine Meinung zu? Und wenn ja, wie ist die?
Grundsätzlich gehören auch Medien zum Bereich Literacy. Und auch digitale Medien gehören dazu. Das Problem ist nur, dass Kinder damit nicht allein gelassen werden sollen. Je jünger sie sind, desto weniger sollten sie damit allein gelassen werden, denn sonst wird das ein Hintergrundrauschen. So, ne? Gerade wenn sie vielleicht ein Hörspiel schon mehrmals gehört haben, dann ist das eine Geräuschkulisse, die im Hintergrund eben stattfindet, die aber nicht aktiv mehr gehört wird. So. Es gibt die Kinder, die das auch 100-mal anhören können und die auch aktiv immer zuhören, ja. Aber sobald ich bemerke, dass das Kind nicht mehr aktiv da zuhört, sollte ich das möglichst, diese Geräuschquelle auch ausstellen. Denn die Kinder sind gerade auch im Elementarbereich, in der Krippe, das ist manchmal noch nicht ganz so, weil die Gruppen nicht so riesig sind, aber im Elementarbereich, je nachdem, was für Gebäude man da auch hat, ist ein riesen Lärm. Und wir haben ja auch schon gehört, dass die Hörwahrnehmung sich ganz früh schon entwickelt. Die entwickelt sich so früh, weil die ewig braucht, um sich wirklich in Gänze zu entwickeln. Ne? Denn die Kinder müssen das Gehör so fein einstellen können, dass sie die einzelnen Nuancen einzelner Laute hören. So. Das heißt, wenn sie es gewohnt sind, dass immer irgendwelche Geräuschkulissen nebenbei laufen, entwickelt sich die Hörwahrnehmung nicht sehr gut. Oder kann sein, dass sich das nicht so gut entwickelt. Das ist das eine. Das andere ist, dass Kinder oft, das habe ich ja auch schon gesagt, je jünger sie sind, desto weniger Wortschatz haben die oft noch. Es gibt Kinder, die haben großen Wortschatz, Kinder, die haben kleinen Wortschatz. Aber sie können der Geschichte nicht unbedingt in jeder Einzelheit dann folgen, weil sie noch gar nicht so viele Worte haben. Das heißt, je jünger die Kinder sind, desto eher was erzählen, als vorzulesen. Mit dem Buch vor der Nase, ja, aber dann erzähle ich die Geschichte. Denn dann kann ich auf das Tempo des Kindes eingehen. Wenn die Kinder alleine sind mit Toniboxen, muss man das immer ein bisschen beobachten, wie reagieren die dann dabei. Ne? So, klar ist das auch mal eine Auszeit für mich als pädagogische Fachkraft und so. Und ich finde immer, dass das man eben auf die Dosis achten muss. So, ne? Und dass es möglichst begleitet ist.
Und das ist ja vielleicht nochmal wichtig, dass das Begleiten dabei eben, ne?
Ja. Ja. Dass man zumindest zwischendurch immer mal reinguckt und guckt, hören die noch zu, ne? Und sich dann vielleicht auch, mal Fragen stellen, ähnlich wie dialogisches Vorlesen eben auch, dialogisches Hörbuch hören, ne? Dass man wirklich eben halt auch mal fragt, Mensch, was hat denn Bibi da gerade gemacht, ne? So. Dann können sie reflektieren und dann können sie nochmal, sehe ich natürlich, hat das Kind überhaupt zugehört, und das Kind kann aber auch nochmal denken, ah, okay, stimmt, eigentlich, ja. Hör nochmal wieder besser zu, ne?
Ja. Und das kann ja auch abgesehen von Sprachentwicklung, kann das ja wichtige Funktionen übernehmen. Zum Beispiel, wenn ich Toniebox höre, dann habe ich für mich als Kind auch wie so eine Auszeit. Oder das erinnert mich immer an zu Hause und gibt mir Sicherheit. Oder das fühlt sich für mich als ganz kleines Krippenkind total wirksam an, wenn ich das immer drauf mache und einen Erfolg habe und wieder runternehme. Ne? Also das heißt, da gibt's ja ganz viele andere Qualitäten abseits von der Sprachentwicklung sozusagen.
Ja, und das ist auch alles gut. Das ist auch alles gut. Wie gesagt, wir müssen nur, wirklich, je jünger die Kinder sind, wir müssen immer so ein bisschen auf die Dosis achten.
Genau, gut hingucken. Was ist dran? Ich finde das auch ziemlich nervig, muss ich sagen, wenn ich als Evaluatorin in einer Einrichtung bin und die ganze Zeit im Hintergrund so ein Rauschen ist. Also das finde ich ganz anstrengend. Und da versuche ich auch mal die Fachkräfte dafür zu sensibilisieren, dass das ja auch einen Stress macht, ne? Wenn das immer so ein Geräuschpegel ist, ne? Das ist eh schon so laut und ich denke die ganze Zeit, Gott, wie hält man es hier aus? So und ne, das kommt dann dazu.
Für sie selbst ein Stressfaktor.
Für sie selbst
und für die Kinder.
Genau.
Ja, genau. Ja, ich bin ja auch im Bereich Stimmprävention tätig für Erzieher und Erzieherinnen und dieser Lautstärkebereich sorgt tatsächlich bei vielen pädagogischen Fachkräften dafür, dass die im Laufe ihres Lebens eine Stimmstörung entwickeln.
Ja, immer noch lauter sein müssen.
Genau.
Ne?
Genau.
Und so. Ja, total. Ich würde gerne nochmal auf das Thema phonologisches Bewusstsein nochmal eingehen und Vorbereitung auf die Schule, weil es gab ja mal diesen PISA-Schock, den genannten. Mhm. Und darauf aufbauend wurde ja dann auch das Bundesprogramm Sprachkitas entwickelt. 2016 startete das, weil ja die Hoffnung war, dass wir über das Programm eben wieder eben noch mehr die Förderung der Sprachentwicklung unter anderem gestalten können. Und dann in Schleswig-Holstein gab es dann das Kita-Gesetz Schleswig-Holstein und einen speziellen Paragraphen, nämlich Paragraph 19. Und da geht es um die Sprachförderung. Kannst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen, was steht denn da drin? Also was bedeutete denn das für die Kitas, als das in Kraft trat?
In Paragraph 19, Absatz 6 steht eben, als Paragraph 19 bezeichnet die pädagogische Qualität in den Einrichtungen des Kita-G Schleswig-Holstein. Und da steht eben in Paragraph 6, ich lese das mal einmal kurz ab, altersintegrierte Sprachbildung bestimmt das Handeln der pädagogischen Fachkräfte während der pädagogischen Arbeit. Eine entsprechende Qualifikation aller in der Einrichtung tätigen pädagogischen Fachkräfte ist nachzuweisen. So. Mhm. Das heißt, man möchte weg von den Sprachförderprogrammen, die waren so ab 2010, ne, je nachdem, in welchem Bundesland das war, wurde viel mehr mit Sprachförderprogrammen gearbeitet. Das heißt, es gab eine Sprachfachkraft, die wurde geschult in einem Programm, wie zum Beispiel Conlab oder WUPI oder Würzburger Programm. Das waren chronologisch aufgebaute Sprachförderprogramme. Da traf man sich einmal die Woche mit den Kindern und hat bestimmte Dinge dann gemacht. Und die Fachkraft, die darin geschult war, die hat eben gesagt, das Kind soll dran teilnehmen, das Kind soll dran teilnehmen und so weiter und so fort. Mhm. Und man hat gehofft, dass man damit eben Kinder mit Sprachförderbedarf, dass man die damit ins Boot holt. So. Ja. Man hat aber festgestellt, dass diese Sprachförderprogramme den Kindern meistens viel Spaß gebracht haben, ihnen aber in ihrer Sprachentwicklung nicht unbedingt so viel weitergeholfen hat, weil es auch davon abhing, konnte das überhaupt regelmäßig stattfinden. Es war nur eine Person geschult, wenn die nicht da war, ist das ausgefallen und so weiter und so fort. Und es war nicht individuell zugeschnitten, so. Sondern es wurde nicht unterschieden, ist das jetzt die Motorik oder ist es der Wortschatz oder ist es die phonologische Bewusstheit, ne? Können die Kinder keine Silben greifen und so weiter, sondern es wurde nur gesagt, das Kind ist irgendwie auffällig, also mache ich jetzt mit dem Programm X. So. Und dann hat man gedacht, okay, das bringt also alles nichts, wir müssen das irgendwie verändern. Und jetzt sind eben, 2018 war es Niedersachsen, 2021 Schleswig-Holstein, die Bundesländer sind alle nach und nach dazu gekommen, dass die ihre Kita-Gesetze geändert haben in Hinsicht auf alltagsentwickelte Sprachbildung und Sprachförderung. Und Schleswig-Holstein hat das eben so gemacht, dass sie gesagt haben, wie es eben im Gesetz steht, Pädagog hat zum Beispiel die Qualifizierung dann ins Leben gerufen, das sind 8 Module und mit 40 Zeitstunden und die müssen eben halt absolviert werden, damit alle Fachkräfte in der Kita den gleichen Stand quasi haben, was Sprachentwicklung betrifft. Genau. Mhm. In Niedersachsen wurde das ein bisschen anders gehandhabt genau, aber alle sollen eigentlich wissen, was altersintegrierte Sprachbildung ist. Mhm. Und altersintegrierte Sprachbildung meint alle Kinder. Ohne Ausnahme werden in Hinsicht auf ihre Sprachentwicklung im Alltag begleitet. Mhm. So. Und da lernt man eben, was Sprachmodellverhalten ist, was handlungsbegleitendes Sprechen ist, was die Bedeutung von Literacy, phonologische Bewusstheit ist. Ne? Was ist verbale, nonverbale Kommunikation? Ne? All diese Dinge. Das, was wir jetzt hier in einer Stunde alles irgendwie besprochen haben, wird dann eben halt ein bisschen weiter ausgeführt. Ja. Dass man einfach ein besseres Bewusstsein dafür hat, dass ich mich nicht hinsetzen muss, sondern ich kann im Alltag ganz viel tun und ganz viel beobachten. Ich muss eben halt nur sprechen mit den Kindern. So. Ja. Und das ist auch kein großer Hut, den man sich da aufsetzen muss, sondern es ist eigentlich nur im besten Fall eine kleine Verhaltensänderung. Mhm. Bewusstseinsänderung.
Okay. Und wenn ich jetzt so feststelle, dass ein Kind eben eine Unterstützung braucht bei der Sprachentwicklung, wie kann ich denn da gut mit den Eltern zusammenarbeiten? Also was habe ich denn da für Möglichkeiten als Fachkraft?
Auch da würde ich vorschlagen, ich habe einen roten Faden und habe die Sprachentwicklung beobachtet. Und kann das als Grundlage nehmen für ein Elterngespräch. Ich habe zum Beispiel festgestellt, und das stand vielleicht auch bei der U7 dann im U-Heft drin, Late Talker, da kam aber keine weitere Erklärung vielleicht dann seitens der Ärztin oder des Arztes. Und ich habe das aber auch festgestellt, dass das Kind eben nicht viel kommuniziert. Und wenn es Worte nutzen, sind es immer dieselben Worte, ne? Oder es macht Gesten oder so. Dann kann ich das als Gegenstand des Elterngespräches nehmen. Zum Beispiel, ich würde den Bogen nicht mit reinnehmen in das Gespräch, sondern ich würde mir meine Notizen machen, aber den echten Bogen nicht unbedingt. Und ich würde ihn auch nicht gleich aushändigen oder sowas. Das kriegt man ja am Ende ja sowieso alles. Aber weil in der Kita eine andere Situation ist als zu Hause. Oft, ne? Das wissen alle. Eltern sehen das oft anders als die pädagogischen Fachkräfte. Als Eltern hört man sich aber auch ein und da gehen die Meinungen manchmal auseinander. So. Mhm. Aber man kann dann auch sagen, okay, aber hier bei uns stellt sich das so und so dar. Und ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal für 4 Monate, ändern wir beide mal unser Sprachmodell. Ne? Wir machen handlungsbegleitendes Sprechen, wir erklären, was wir da gerade machen. Ne? Wir nehmen Blickkontakt auf und so weiter, all diese Grundprinzipien. Und dann gucken wir ja nach 4 Monaten uns das nochmal an und gucken, was sich da entwickelt hat. So. Das Gehör muss überprüft werden und zwar altersgerecht. Mhm. Nicht alle HNO-Arztpraxen können mit kleinen Kindern adäquate Hörtests machen, weil dieses, ich muss klicken, wenn ich ein Geräusch höre, können Kinder unter 5 oft noch nicht. So, ne? Mit 4 vielleicht schon, kommt drauf an, aber ja, ist manchmal schwierig, rechtzeitig zu klicken. Deswegen ist das oft nicht so aussagekräftig. tatsächlich.
Ja. Muss man gucken. Ja.
Genau, aber das wäre was man Eltern sagen könnte. Wir nehmen uns ein Ziel und ich gebe euch eine Idee, was ihr machen könnt. Und wir machen das hier auch. Und dann gucken wir mal uns das 4 bis 6 Monate an. Und wenn sich gar nichts ändert, dann könnte man vielleicht mal anregen, dass sich das mal eine Sprachtherapeutin, eine Logopädin mal anguckt. Und dann kann man auch nur um ein Diagnostikrezept mal bitten beim Arzt. Man muss nicht gleich ein Therapierezept haben, sondern einfach nur ein Diagnostikrezept.
Ja, okay. Ja, das finde ich nochmal einen guten Hinweis, auch so dieses den Bogen nicht mit reinnehmen. Ne? Das kann ja auch Druck und Angst machen. Ne? Also, also ich finde das generell für Elterngespräche ziemlich wichtig, ne? Da so von sich selbst zu sprechen, was man selber beobachtet, was man selber vielleicht sich für Sorgen macht. Also das finde ich, das ist für so ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten oder in so einem Gespräch meistens hilfreicher, als wenn ich sage, so hier.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem auch und auch zu sagen, ich will euch ja nichts Böses, ne? Sondern das kann für uns alle nur hilfreich sein, dass ich eben das beobachtet habe, weil ich habe eine andere Position als ihr. Ne? Ihr kennt euer Kind, ihr seid aufgewachsen mit eurem Kind, ne? ihr kennt die Sprache eures Kindes und vielleicht fällt einem dann manchmal manches nicht auf. So, ne? Und ich habe das und das gesehen, ich habe hier vielleicht auch einen Bogen, der standardisiert ist, der Normwerte hat, der so ein bisschen vergleicht, wie andere Kinder in dem Alter das so machen würden. Und dann machen wir aber nicht gleich die Pferdescheu, sondern wir ändern unser Verhalten zum Beispiel und dann gucken wir uns das in einem halben Jahr nochmal an.
Ja.
So, ne? Dann immer klar zu machen, wir sitzen gemeinsam im Boot. Ne? Ja. Wir wollen beide nur für euer Kind, dass es da so ist. Und dann hat man noch die Hürde Ärztin oder Arzt. Das ist dann das nächste Thema auch. Ne? Viele sind da sehr zugewandt, manche noch nicht so. Aber auch das ist was, wo ich hoffe, dass das immer mehr ins Bewusstsein dringt, dass eben die ganzen Kita-Gesetze geändert wurden. Die pädagogischen Fachkräfte sind verantwortlich für die Sprachentwicklung auch, ne, die zu beobachten. Denn in Niedersachsen zum Beispiel gibt es auch diese Sprachstandsfeststellungen ein Jahr vor der Einschulung in der Schule nicht mehr, ne, sondern das obliegt auch den pädagogischen Fachkräften. So.
Ja.
Und auch Sprachstandsfeststellungen gibt es nicht mehr, sondern ich begleite die Sprachentwicklung. Ich gucke mir die Sprachentwicklung im Laufe von 3 Jahren an.
Mhm.
Ne? Ich kann keinen Sprachstand feststellen. Dieses Wort soll es nicht mehr geben. Ne?
Ja. Ja.
Genau. Also da ist viel Verantwortung auf Seiten der pädagogischen Fachkräfte. Und das ist aber vielfach in die andere Fachwelt, in die medizinische Fachwelt auch nicht so vorgedrungen.
Ne? Mhm. Ja, ja, ja. Okay, Janine, vielen Dank. Ich konnte ganz viel lernen hier über das Thema Sprachentwicklung. Wenn du jetzt am Ende noch irgendwie einen Hebel hättest, den du in Gang setzen würdest innerhalb des Kita-Kontextes, welcher wäre denn das?
Ein Hebel oder ein Wunsch?
Oder ein Wunsch, das kann auch ein Wunsch sein. Ein Wunsch für die Kita-Landschaft.
Ein Wunsch für die Kita-Landschaft. Ja, ich würde mir wünschen, dass auch schon bei den Kleinsten geguckt wird, wie die Sprachentwicklung eigentlich voranschreitet und aus den Köpfen kommt, dass wir erst ab 4 gucken.
Ja, okay. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast.
Dankeschön, auch an euch.
Okay, mach's gut. Tschüss.
Ja, tschüss.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der PEDECO-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pedico-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der PEDECO-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiterwachsen als Kita-Fachkraft.